bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Kein bisschen totenstill. Unser Podcast rund um dieses eine große Thema, vor dem wir alle nicht davonlaufen können, aber worüber wir ja auch irgendwie ungern sprechen. Wir, das ist mein lieber Gesprächspartner Volker Winkels, der ist Bestatter und Thanatopraktiker. Das werden wir euch noch erklären, was das ist. Er ist ein ganz engagierter Ehrenamtler und Menschenfreund, so würde ich dich mal bezeichnen. Und ich bin Jessica Blöhm, ich bin Fragestellerin aus Leidenschaft und bisher natürlich total unerfahren, was dieses Thema angeht, um das wir uns jetzt kümmern wollen. Wer weiß, wie viele Folgen es werden, Volker? Ich bin sehr gespannt. Volker, erstmal schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass wir hier was zusammen machen.
Volker, wir wollen in dieser ersten Folge ja erstmal so ein bisschen darauf eingehen, wo sind wir hier heute? Wer bist du eigentlich? Wie sind wir zueinander gekommen? Als allererstes, du bist Bestatter in Wassenberg, im schönen Kreis Heinsberg. Wunderbar idyllisch. Ich mag es immer, wenn ich hier durchfahre. Ihr habt ein sehr warmes Haus. Man wird hier sehr herzlich willkommen. Und eigentlich erinnert hier gar nicht so viel an das Thema Tod, um das es gehen soll. Wo nehmen wir denn jetzt hier die erste Folge auf, dass wir die Leute mal mitnehmen? Warum klingt das hier so ein bisschen hallig? Was ist das hier?
Wir sind hier bei mir im Bestattungshaus und das Zimmer, wo wir jetzt sitzen, ist ein Verabschiedungszimmer. Sehr offen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich hier niemanden rein zwingen möchte, sondern ich möchte schon, dass die Leute, die auch vielleicht erstmal Hemmungen haben, selber entscheiden können, bis zur Türe zu gehen, dann weiterzugehen. Wenn ich hier eine Türe habe, sieht das folgendermaßen aus, sie sind da drin, ich mache zu und dann lasse ich den Angehörigen mit seinem Problem alleine. Und das ist genau das, was ich nicht möchte. Dieses Hallen, wir haben dieses Zimmer aufgebaut, wie es eigentlich früher war. Es soll eigentlich wohnlich wirken, mit vielen Sitzmöglichkeiten in der Couch, weil der Tote früher immer zu Hause war. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Mittlerweile sind dann Verabschiedungen oder lange Jahre Verabschiedungen nur am Friedhof gewesen und dann meistens am geschlossenen Sarg. Wenn der Sarg beerdigt ist, beziehungsweise die Einäschung vollzogen ist, hat man nicht mehr die Möglichkeit zu begreifen, was da passiert ist. Und begreifen, der eine begreift schnell, der andere braucht seine Zeit. Der muss aber auch den Verstorbenen mal die Möglichkeit haben, die Hand zu streicheln oder über die Wange zu streicheln, einfach anzufassen.
Also begreifen, das meinst du richtig im eigentlichen Sinne, ne? Begreifen, du sagst ja auch immer, komm Jessi, wenn wir uns die Hand geben, dann begreifen wir uns.
Genau.
Hängt ja damit auch zusammen. Und also das heißt,
was man begreift, wird ja auch im Kopf.
Genau, sickert dann rein quasi.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Man merkt eine andere Körpertemperatur. Man merkt, dass der Körper sich eventuell schon ein klein bisschen verändert hat, aber was mir ganz wichtig ist, dass er immer noch friedlich da liegt, damit man mit dem Kapitel, was da jetzt ist, auch im Nachhinein abschließen kann. Und das Problem ist ganz einfach, das Sterbebett ist nie gleichzusetzen mit dem offenen Sarg, also einer Aufbauung im offenen Sarg. Weil wenn das Leben aus dem Körper raus ist, dauert auch eine Zeit, bis der Körper sich wieder entspannt, bis das von dem Körper selber auch wieder eine gewisse Ruhe ausgeht. Und das begreifen die Leute hier. Und das, dann eventuell mit einer Tasse Kaffee.
Hilft nicht? Immer. Genau. Ja. Da hast du schon so viele Punkte angeschnitten, die wollen wir auf jeden Fall im Podcast nochmal aufgreifen. Ich habe ja auch im Vorfeld, bevor wir jetzt angefangen sind, diesen Podcast aufzunehmen, habe ich ja mal einen Tag bei dir verbracht. Das hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, bin ich ehrlich. Ich war bei einer Einbettung, ne, so nennt man es, ich dabei. Mhm. Das war ein älterer Herr, der war an einem Herzinfarkt verstorben. Der war lustigerweise im Alter meines Vaters. Und mein Vater selbst hat auch schon einen Herzinfarkt gehabt. Das hat mich dann doppelt berührt auch nochmal in dem Moment. Mhm. Aber das war interessant, wie man dann die Berührungsängste verliert. Ne? Und also es ist ja immer noch ein Mensch, der da liegt.
Und dann ist, was auch vergessen wird. Wir sind ja alle endlich. So, und wenn man jetzt hingeht, mit Scheuklappen durchs Leben läuft und hoffentlich passiert uns das nicht, der Zahn kann einem sofort gezogen werden. Jopi Hees, das hat mich eine Zeit lang nervös gemacht, aber ich dachte, der Kelch geht vorbei.
Ja, man hätte gedacht, der überlebt uns alle.
Ja, aber definitiv ist das nicht der Fall. Und wenn man sich mit dem eigenen Ableben, dann muss er nicht von morgens bis abends darüber nachdenken. Es muss einem nur bewusst sein, dass es eintritt. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, ist mir so gegangen, dann lebt man noch anders. Ich glaube, dass ich schon sehr exzessiv lebe. Ich nehme alles bewusster auf, weil irgendwann liege ich ja auch da. Dieses Einbetten, wo du gerade von gesprochen hast, dem geht ja voraus eine hygienische Grundversorgung. Das heißt, diese letzte Waschung, in vielen Regionen ist das gang und gäbe. Ich lege aber großen Wert drauf, wenn der Angehörige möchte, dass er dabei ist. Wir verwalten diesen Akt ja nur, möchten den Angehörigen dabei begleiten, dass er versteht, was da passiert ist.
Wie oft passiert das tatsächlich, dass Leute das in Anspruch nehmen? Weil ich glaube, so oft, also du hast es ja vorhin angesprochen, ich weiß nicht, vor 30, 40 Jahren, da war das ja noch total normal, dass man das auch zu Hause gemacht hat. Irgendwie, ne? Da kam noch der Pastor irgendwie zur letzten Ölung, wenn das irgendwie der Opa war oder so. Und dann saß die ganze Familie noch drumherum, hat Totenwache gehalten, wenn jemand verstorben war, bis dann tatsächlich eine Beerdigung kam. Inzwischen, finde ich, findet das immer so hinter verschlossenen Türen statt. Ne? Man ruft sofort den Bestatter an und dann kann er schnell kommen.
Der Mensch ist ja so gestrickt, dass er mit negativer Erfahrung ganz schlecht umgehen kann. Der Tod ist natürlich eine negative Erfahrung für das eigene Dasein.
Ja, klar.
Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, der Tod ist sogar lebensnotwendig. Irgendwann ist der Körper auf und was uns so traurig stimmt sehr oft, ist ja die Tatsache, dass eine Gewohnheit nicht mehr da ist. Eine Stimme, eine Geste, irgendwelche Aktionen oder der
Mensch das Vermissen solches. Eines Menschen. Ne? Ja.
Das stimmt die Menschen traurig. Wenn man aber jetzt hingeht und über das eigene Ableben spricht, und das habe ich ja hier sehr oft mit Angehörigen, wenn die mir dann sagen, ja nee, da kommt man nicht drauf klar. Wenn ich die dann mal frage im Umkehrschluss, wenn man sich jetzt im Spiegel betrachtet und das eigene Ableben bedenkt, möchtest du lange krank liegen? Nee, möchtest du nicht. Dann gönnet auch deinem Gegenüber.
Mhm,
und ich muss ganz ehrlich sagen, der Tod, der kann definitiv Erlösung sein. Und ich wünsche mir für mich selber, bevor ich da lange krank liege, mich vielleicht eventuell bei allem helfen lassen muss, ja, dann lieber
gehen. Am Ende ist das eine Facette. Natürlich gibt es den Tod in 580.000 Varianten, sagen wir jetzt mal. Du hast vieles davon schon erlebt, also erlebt im Sinne von, genau, du hast viele Geschichten mitbekommen, auch natürlich tragische Geschichten von jungen Menschen, von Kindern, die verstorben sind. Mhm. Wir werden im Podcast immer mal wieder auch so ein bisschen, wirst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was du so erlebt hast. Ich finde, wir sind hier lustigerweise in eurem Bestattungsinstitut mitten im Leben, weil, also wir sind gerade schon hin und her getigert, haben überlegt, wo bauen wir jetzt unsere Mikros auf, waren vorne in dem Raum, wo ihr auch ja mit Angehörigen sprecht, dann wenn Todesfall eingetreten ist, da hört man die Kinder lachen von der Schule nebenan, da brausen die Autos vorbei. Es war jetzt für den Podcast etwas ungünstig, deswegen sind wir, finde ich, in einen noch viel passenderen Raum ja jetzt gezogen, der auch ein bisschen Hall hat, aber ihr werdet das sehen, wir werden Fotos auf Instagram stellen, wo wir uns hier aufhalten. Und dass auch dieser Raum ja voll Leben ist. Ne? Hier hinter mir ist so ein schöner Schreibtisch, da steht die Mucki-Fingerfarbe. Kann man den Sarg mit bemalen.
Ja, Problem ist ja, dass die Kinder nicht allzu oft mit begleiten dürfen. Die müssen ja genauso loslassen wie alle anderen auch. Und wir gehen hin und motivieren die Kinder, dass die schon aktiv dran teilhaben können. Sprich, die malen für Opa und Oma ein Bild oder für Vater und Mutter, weil sie spät gerade gestorben ist. Aber die müssen ja auch loslassen können. Und sobald man, das sind so kleine Gesten, sobald man die Kinder damit reinnimmt, merkt man, dass da auch Ruhe kommt. Die gehen dann auf einmal hin und trösten an Mama und Papa.
Ja, klar.
Weil sie verstanden haben, was da ist.
Das ist natürlich auch alles in diesem Raum möglich, wenn wir euch das mal beschreiben sollen. Also hier ist, du hast gesagt, das habt ihr alles mal von einem Schreiner anfertigen lassen. Ne? Also hier ist wie so ein Podest, da steht der Sarg drauf oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Ja, da steht der Sarg offen drauf.
Genau. Und dann drumherum sind sehr schöne, finde ich aber auch dezente Kerzenleuchter, die man anstellen
Pflanzen,
kann. Genau. Hier kommt aber auch irrsinnig viel Licht rein durch die Fenster. Dann ist es sehr offen gestaltet, hast du gesagt, habt ihr auch mit Absicht gemacht, ne, damit irgendwie Kinder auch rein und raus flitzen können.
Mhm.
Und Angehörige hier sitzen können, sich verabschieden können. Ich denke immer, okay, dann spielt sich hier neben dem Verabschieden eben auch weiter das Leben ab. Wie reagieren denn Angehörige darauf? Weil es gibt ja auch, finde ich, immer noch bei uns in der Gesellschaft so diesen Begriff Pietät. Ne? Also muss ruhig und leise sein. Natürlich, finde ich, muss man auch immer auf die Gefühle von Angehörigen Rücksicht nehmen, die auch unfassbar traurig sind.
Mhm.
Aber warum ist dir das wichtig, dass man das Wort Pietät auch mal anders versteht?
Ja, das Wort Pietät, für mich steckt das irgendwie in so einer Schublade drin. Schwarze Kleidung, alles so genormt. Ein Menschenleben ist nun mal nicht genormt und erst recht nicht das Ableben und dieses Verabschieden, weil jeder Mensch ja auch ganz anders reagiert. Wir haben hier Menschen, die kommen hier rein, nehmen sich einen Rosenkranz und beten. Das habe ich voll und ganz zu respektieren und tue ich auch, unterstütze ich genauso. Aber es gibt auch Menschen, die mit dem Tod ganz anders umgehen. Die möchten dann gerne da sitzen, ganz ruhig. Je mehr Menschen es sind, auf einmal fangen die zu erzählen, weißt du noch, als. Und das lockert diese ganze Situation auf. Und ich habe hier nicht selten Leute auch richtig lachen sehen. Ich habe hier Leute schon singen hören. Eigentlich ein offenes Verabschieden, wie ich mir gut vorstellen kann, dass das den Leuten noch hilft.
Du bist ja auch so ein Typ wie ich wahrscheinlich. Ich würde mir ja auch wünschen, auf meiner eigenen Beerdigung, bitte auch wenn ihr traurig seid, dass ich nicht mehr da bin, aber irgendwie lasst es doch nochmal krachen. Ne? So sagt man ja immer so gemeinhin, ich möchte lieber, dass auf meiner eigenen Beerdigung eine Party gefeiert wird, als dass alle weinen.
Und das befürworte ich auch. Wir müssen überlegen, früher war es ja so, wenn ein Mensch gestorben ist, dann sind dabei, weiß ich wie viele, der ganze Ort oder Straßenzug oder Viertel zum Beerdigungscafé gegangen. Oft auch Menschen, wo lange gar kein Kontakt mehr da war, ja. Weil man das so gemacht hat, weil man es so macht. Ich gehe oft hin und sage den Leuten, geht nicht nach der Beerdigung nach Hause. Dann wird es zu ruhig.
Ja.
Geht essen.
Ja.
Macht irgendetwas, was auch im Sinne des Verstorbenen gewesen wäre. Man muss da nicht der ganze Ort für einladen. Ist schön, wenn man das will, im Verein im Mittelpunkt steht oder. Dann ist aber, was jemand sagt, man muss das schon für den Einzelnen immer rausfiltern. Wenn ich mit den Angehörigen hier sitze, ja, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde wird gar nicht darüber gesprochen. Die sind ja sowieso hier, also ist klar, dass ein Tod eingetreten ist. Was mich viel mehr interessiert, was war das für ein Mensch, den ich da beerdige? Was hat er für die Familie dargestellt? Noch nicht mal für mich.
Was hat er bedeutet, ne?
Genau. Ja. Und daraufhin habe ich so viel Information schon, dass ich weiß, ja gut, das würde im Leben nicht passen. Und die Leute wissen ja oft gar nicht, was alles geht. Also fange ich dann mal so an zu erzählen. Und dann siehst du, ah, wenn das geht, dann würden wir auch gerne machen. Zack. Also fange ich dann an, diesen Menschen, der da verstorben ist, die Trauerfeier auf den zurechtzuschneiden. Das, was ihm gefallen würde. Wenn ich eine Beratung mache, habe ich zum Beispiel auch immer einen leeren Stuhl dabei. Auch wenn ich bei den Leuten zu Hause bin, sorge ich immer dafür, dass ein freier Sitzplatz ist. Und wenn die Familie sich nicht einig ist, dann sage ich dem, warum ich den Stuhl freigelassen habe. Stellt euch vor, da sitzt jetzt der Betroffene. Wie würde er es haben?
Der Verstorbene, ja.
Und dann, ja stimmt, das wird nicht dem sein Ding. Warum macht ihr das jetzt?
Ja,
lustig. Na? Man muss die Leute da schon hinbringen, dass die das dann auf einmal dann tatsächlich wieder so machen, dass sie selber loslassen können. Ich kann denen nicht die Trauer nehmen, wie soll ich das machen? Was ich aber machen kann, dafür zu sorgen, dass die vom Grab weggehen und mit sich Frieden geschlossen. Und
im Reinen sind, ne? Ja. Mit dem, was sie da auch dann am Ende dann an Beerdigungen auf die Beine gestellt haben,
genau,
sag ich mal.
Genau.
Und du hast so schön gesagt, Angehörige, die zu dir kommen, das kann man ein bisschen vergleichen wie mit so einem Rauschzustand, ne? Mhm. Also jetzt natürlich nicht in irgendeinem positiven, also Rauschzustand ist, glaube ich, auch nie was Positives. Aber also wenn wir jetzt von Alkohol und Drogen sprechen, aber im Sinne von, die sind nicht so richtig zurechnungsfähig, ne? Also so ein bisschen ab vom Patt. So.
Ja, abgelenkt,
ja.
Logischerweise. Mhm. Muss überlegen, wenn jemand verstirbt, dann ist der Super-GAU.
Ja.
Für einen selber. 2004 ist mein Vater gestorben mit 63 Jahren. 2007 starb meine Schwester mit 36 Jahren. Ja, Super-GAU.
Ja.
Die Beerdigung ist nicht mehr der Super-GAU. Da haben die Leute aber der meiste Angst vor. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja schon passiert. Das ist der Tod. Der Rest ist letztendlich nur noch die Beisetzung. Da müssen wir hin. Diesen Zeitraum versuche ich auch nie unter Druck aufzubauen, sondern wir haben Zeit. Den Sarg verschließen, das wird erst gemacht, wenn die Angehörigen sagen, das ist soweit,
wir
haben
losgelassen. Ne?
Ja. Damit kriegt man die auch wieder aus diesem Zustand der Lethargie, diese Empathie, die auf einmal da ist, da kriegt man die gut raus. Und wie gesagt, die Leute nehmen auch gar nicht wahr, dass das Leben weitergeht. Die sind erstmal für sich isoliert.
Mhm,
ich habe ja auch schon Leute sitzen gehabt, die mir klipp und klar sagen, wie kann der uns das antun? Da muss man den Leuten Zeit geben, damit die begreifen.
Das geht ums Begreifen dann, ne? In dem Moment.
Und darum ist es ganz wichtig, dass alles dann auch passt.
Dir ist es ja auch total wichtig, dass eigentlich jeder Verstorbene, der zu dir kommt, sag noch mal, wie man diesen Raum nennt. Wie nennt ihr Versorgungsraum nennt ihr den, ne?
Genau.
Raum oder Versorgungsraum. Genau. Ja. Dass es eigentlich immer möglich ist, selbst wenn die Angehörigen sagen, nee, am Verabschieden am offenen Sarg brauchen wir nicht. Mhm. Trotzdem sorgst du immer dafür, dass sie es theoretisch noch könnten, ne?
Ja, das
sowieso. Also wenn es irgendwie möglich ist.
Das hat ja auch was mit einer Berufsehre zu tun. Wir haben ja eben schon mal festgestellt, dass wir eines Tages alle da liegen. Die Frage ist nur wann, aber die nehmen wir ja da. Es wäre natürlich sehr egoistisch und vermessen zu sagen, aber wenn ich sterbe, will ich das und das haben, würde das aber mit den anderen nicht machen. Es gehört sich ganz einfach so, dass der Körper gewaschen wird und es gehört sich auch so, dass der Körper vernünftig eingebettet wird. Das gehört sich so. Und irre viele sagen, kann ich dabei sein? Ja, wie dabei sein? Das ist dein Vater, das ist deine Mutter. Wenn du möchtest, machst du das und wir helfen dir.
Mhm.
Ja? Die Angst davor zu nehmen, was kommt, weil wenn die Menschen noch leben, dann holt man den Kaffee, man bringt denen, man weiß ich, alles, man tut alles. Warum sollte das aufhören, wenn er tot ist? Ist doch der 10 Vater und Mutter. Warum sollte man damit aufhören? Ich halte für wichtig. Ich habe meinen Vater selber gewaschen, eingebettet, der gleiche bei meiner Schwester. Und mir hat er doch gut getan.
Du hast vorhin, das fand ich ganz spannend, das hast du damals auch gesagt, als ich bei dieser Einbettung dabei war. Also als wir den Mann vorbereitet haben und gewaschen haben, da gehört ja noch viel mehr zu. Da werden wir an anderer Stelle nochmal auf Details eingehen, was so bei, also ich sag mal, bei einer Standardeinbettung, also wenn jemand ja zum Beispiel gestorben ist im Krankenhaus irgendwie nach einer langen Krankheit oder durch einen Herzinfarkt oder sowas, was da alles so ansteht. Spannend fand ich, dass du gesagt hast, wenn so ein Mensch gerade gestorben ist und zu euch reinkommt, da geht es nicht sofort los, ne? Also den lässt du auch mal einen Moment ruhen.
24 Stunden.
Warum?
Jetzt nehmen wir mal den Kreis, wenn ein Kind geboren wird, Mami ist sofort schockverliebt und Papi könnte oft rückwärts wieder rausgehen, verknautscht und. Ich bin Vater von 4 Kindern.
Also du weißt, wie verknautscht die aussehen, wenn die auf die Welt kommen, ja?
Wenn ein Mensch verstorben oder gerade verstorben ist, man muss überlegen, das ist ja für den Körper des Verstorbenen ja auch Stress, genau wie die Geburt. Geht man jetzt hin und lässt den Körper einfach mal 24 Stunden ganz in Ruhe, entspannt der ganze Körper wieder. Oft ist es ja so, dieser Sterbeprozess als solches kriegen die Betroffenen manchmal gar nicht mit. Das ist eine ganz automatische Geschichte. Da schalten sich Organe ab, Blutfluss wird weniger, Hunger ist keiner mehr vorhanden, das ganz normale halt. Trotzdem ist es für den Körper ja mal Stress. Der muss ja selber sich überwinden, irgendwie Atmung einzustellen, Herzschlag und. Da muss der sich ja selber zu überwinden. Wenn man den Körper ganz in Ruhe lässt, merkt man, dass er sich wunderbar entspannt. Darum ist eine Einbettung unter Stress auch totaler Blödsinn. Wir überführen und lassen den Körper erstmal ganz in Ruhe. Das sagen wir auch bei der Beratung. Wenn die sagen, ja, wir wollen uns dann gleich verabschieden. Also morgen verstorben, was machen wir morgen? Dann ist aber auch, man muss den Angehörigen dann auch erklären können, warum das dann gerade
ist. Ist das für dich so ein ethisches Ding oder kannst du das tatsächlich an irgendwas festmachen? Woran erkennst du, dass dieser Körper erstmal zur Ruhe kommen muss? Was passiert denn tatsächlich im Körper noch, wenn da jemand verstorben ist? Wir nehmen mal den älteren Herrn, der am Herzinfarkt verstorben ist. Was passiert da in den Stunden, nachdem der...
Der entspannt ist. Der ganze Körper entspannt. Man muss ja überlegen, auch dieser Prozess des Todes, beziehungsweise auch dieses Todsein, ist ja immer mit verschiedenen Prozessen verbunden.
Also chemische Prozesse.
Ja, selbstverständlich. Aber auch organische Prozesse. Weil die Bakterien, die wir im Körper haben, die jeder Mensch im Körper hat, die sind ja jetzt nicht
schlagfertig. Nee, die sind ja nicht auf Schlag.
Die bleiben auch, definitiv.
Ja.
Wir gehen ja hin, wir betten ja so ein, dass wir es möglich machen können, beziehungsweise auch das oberste Prinzip hier, dass die Angehörigen sich verabschieden können, dieses Begreifen, was ich eben gesagt habe. Wenn ich jetzt sofort loslege, würde ich vielleicht viel zu viel machen und würde dann mit diesem Entspannungsprozess, der da so stattfindet, gar nicht mehr kompatibel sein. So, nach 24 Stunden gucken wir uns den Verstorbenen an, dann wissen wir, aha, da müssen wir jetzt mal kurz ran, waschen, und da gehört ja sowieso immer dazu. Man muss einfach Zeit mitbringen, für alles. Ganz ehrlich, alles, was in der Hektik oder im Stress gemacht wird, läuft immer nach hinten los. So, wir warten 24 Stunden ab und da haben wir schon, manchmal braucht man gar nicht mehr so viel zu machen. Wir haben einfach nur gewaschen und dann Haare getrocknet, angekleidet und gesagt, wir brauchten nichts zu machen. Das hat der Körper für uns gemacht.
Er hat schon Vorarbeit geleistet. Ja, gut, okay. Ich meine, wir Menschen sind ja nun mal darauf ausgelegt, dass wir irgendwann geboren werden und irgendwann halt auch wieder sterben von der Erde gehen.
Beim Anruf, wenn der Telefon geht, da ist er bemerkt von vornherein, dieser Stress, die müssen sofort kommen. Ja, warum? Ich kann ja kein Leben mehr retten.
Ja. Das ist so ein Reflex, ne?
Ja, aber wenn ich jetzt da hinkomme und bringe erstmal Ruhe in die Familie rein und mache den begreiflich, wir haben Zeit. Ja. Und das ist aber die Leute so, jetzt müssen wir das noch machen, wir müssen das, nein, wir machen das schon alles für euch. Ihr müsst jetzt erstmal zur Ruhe kommen und dann gehen wir Schicht für Schicht mal durch, was ihr überhaupt möchtet. So kommen dann auch die Gespräche zustande. Und man kann viel besser auch planen, weil für mich ist ja ganz, oder für uns als Team ist ja ganz wichtig, wer sitzt uns gegenüber und wie können wir dem am besten helfen.
Ja, klar.
Wir verwalten diesen ganzen Akt nur. Ne? Aber dann wollen wir bestmöglich machen, sodass die Leute auch im Anschluss an der Beisetzung damit umgehen können. Und der Begriff, das war aber ein schöner Sarg, der interessiert uns gar nicht. Was uns interessiert, ist tatsächlich, das war alles. Ob die Dekoration, wenn da was Passendes bei ist, ein Angler zum Beispiel mit seiner Angelausrüstung, ein Radfahrer, Motorradfahrer, wir packen alles mit da rein in die, weil das soll ja persönlich sein. Und so machen wir aber auch die Beratung, immer auf denjenigen zurechtgeschnitten.
Kommen wir nochmal auf die Einbettung zurück. Es gibt ja so Mythen, ich weiß nicht, ob es Mythen sind, dass die Fingernägel weiter wachsen und so ein Gedöns, die Haare wachsen, weil, stimmt das?
Nein. Was passiert?
Okay.
Die Leute erzählen mir dann immer, ja, und die Haare wachsen noch, die Fingernägel wachsen noch. Passiert natürlich nicht. Da ist ja gar kein Antrieb mehr da. Nee. Was aber passiert? Die Zellen als solches fallen ja ein. Damit
die Haut zieht sich zurück.
Die Haut zieht sich zurück, quasi dehydriert. Ja. Natürlich so im letzten Weg sehr oft der Fall. Und dadurch wirken die viel
länger. Ach so, dadurch wirken die. Und was ist so mit ulkigen Geräuschen?
Habe ich eigentlich auch ganz selten. Was schon mal passiert ist, wenn wir umlagern, da ist noch Luft in der Lunge drin.
Ach so,
und da geht dann eine Stimmritze vorbei. Dann hört man natürlich schon mal ähnlich wie früher bei den Steif-Teddybären so ein Grummeln.
Ja.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Verstorbene wieder da ist.
Könnte aber einige Leute auch rückwärts rausfallen.
Ja, wir zum Beispiel mit den Leuten zusammen waschen, einbetten.
Ja.
Wenn die da vorher bestens aufgeklärt, genau, damit die sich genau dabei nicht erschrecken. Genau. Ich möchte ja, wenn die da rausgehen, du merkst aber auch bei der Beerdigung schon, die sind viel relaxter, viel entspannter, gehen die mit der ganzen Sache um, weil die wissen, der Super-GAU war der Tod, nicht die Beerdigung. Beerdigung ist eigentlich nur noch ein Abschluss.
Ich finde, wir haben schon sehr viel Input geliefert, so für unsere erste Folge. Da sind wir, ich finde, wir waren jetzt so an der Oberfläche, ne? Nur so ein bisschen die Oberfläche. Nur damit ihr uns beide mal ein bisschen kennengelernt habt und vor allen Dingen Volker natürlich und seine Arbeit. Und glaub mal, das wird noch viel spannender, die nächsten Folgen, was der noch so alles zu berichten hat. Unter anderem wollen wir sprechen über deine ehrenamtliche Arbeit. Du arbeitest für Deathcare. Das ist eine ganz spannende Hilfsorganisation, wie ich finde. Mal eine ganz andere Art von Hilfsorganisation, denn ihr kommt dann in Krisengebiete, wenn die Retter abziehen. Ne?
Wir machen dann alles auch ehrenamtlich, teilweise über Spenden finanziert, beziehungsweise buttern wir auch selber dabei. Das ist halt eine Aufgabe.
Und wir wollen natürlich mal klären, was um Himmels Willen ist ein Thanatopraktiker. Mhm. Ich spreche das jetzt inzwischen so flüssig aus. Es hat einen Moment gedauert. Jetzt nicht der einfachste Begriff.
Nee, ich habe mal jemanden gefragt, mich war besser, dann habe ich schon gesagt, wir sind Bestattungsmeisterbetrieb, beziehungsweise geprüfter Bestatter und Thanatopraktiker. Mhm. Die ersten zwei Begriffe sind gar nicht so aufgenommen, aber beste ist, der Begriff Thanatopraktiker, sagte, die haben gedacht, das wäre so etwas wie Podologie, so für die Füße.
Ach so, oder ein Heilpraktiker oder sowas.
Ja, genau, und die Aufklärungsarbeit, die fehlt halt noch.
Ja, natürlich.
Und in anderen Ländern eigentlich gang und gäbe.
Und darüber wollen wir sprechen in der nächsten Folge. Deshalb bleibt uns gewogen, abonniert uns gerne und hinterlasst uns natürlich eure Kommentare. Wir sind gespannt, was euch so interessiert, was ihr von einem Bestatter gerne wissen möchtet. Das bauen wir natürlich alles sehr gerne in unseren Podcast ein. So, in diesem Sinne, sagen wir mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschö, und ich freue mich schon.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.